Wir sind immer noch am Königreich Gottes und ich verspreche euch, wir werden im Laufe dieses Jahres, das ja nicht mehr lange dauert, fertig werden mit dieser Serie, das Königreich Gottes. Obwohl, sehr wahrscheinlich könnte man auch eine zweite Serie machen, das Thema ist schier unerschöpflich. Aber damit wir nicht etwas ins neue Jahr noch wieder reinziehen, möchte ich in diesem Jahr fertig werden mit diesem Thema. Und möchte noch einige wichtige Dinge sagen. Einerseits zum Thema Liebe, andererseits zu dem, was wir die Vollendung des Königreiches nennen können. Also dann, wenn das Königreich dann tatsächlich in seiner Fülle beginnt, nämlich mit der Wiederkunft Jesu Christi. Aber lasst uns heute ein bisschen nachdenken über das Wesen des Königreiches. Und ich verrate euch schon im Voraus, das Wesen des Königreiches ist Liebe. Das Königreich Gottes ist nicht ein System von Hass oder von Konkurrenzkampf oder von der schnellste Geschwinder, sondern das Königreich Gottes ist ein System, das durch Liebe definiert wird. Durch Liebe, Liebe sind seine Leitplanken, könnte man sagen. Ohne Liebe wirst du im Königreich Gottes nicht viel erreichen können, selbst wenn du alle anderen Prinzipien kennst und sie womöglich sogar anwendest. In Matthäus 24 lese ich ab Vers 10. Matthäus 24 ab Vers 10. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Königreiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Mit dieser Schriftstelle hier, Matthäus 24, 14, haben wir eigentlich die ganze Serie begonnen über das Königreich. Ich habe damals betont und erwähnt, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht vom Königreich verkündet werden muss auf der ganzen Erde. Und auf der ganzen Erde bedeutet natürlich auch im ganzen Leib Christi. Denn ein großer Teil des Leibes Christi hat wenig Ahnung vom Königreich, hat wenig Ahnung von diesen Prinzipien des Königreiches, die Jesus in seinem Wort gelehrt hat und die noch heute Gültigkeit haben. Nach wie vor, es hat sich nichts verändert am Wort Gottes. Sein Wort gilt heute wie damals. Und diese Prinzipien des Königreiches, die uns immer wieder neu erklärt werden im Wort Gottes, sie gelten. Und deswegen muss dieses Evangelium des Königreiches, nicht einfach nur das Evangelium, sondern die Botschaft des Königreiches verkündigt werden. Aber wenn wir hier im Zusammenhang lesen, dann stoßen wir auf Vers 12, wo Jesus sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Die Liebe der meisten wird erkalten. Nun, von was redet Jesus hier? Jesus redet hier, glaube ich, von einer ganz allgemeinen Entwicklung der Welt, erst einmal. Er redet in erster Linie nicht von den Gläubigen. Er sagt nicht, die Liebe vieler Gläubiger wird erkalten. Sondern die Gesetzlosigkeit, könnte man sagen, ist der Zustand, in dem sich die Welt heute befindet. Gehst du mit mir eins, dass die Welt mehr und mehr gesetzlos ist? Obwohl es sehr viele Gesetze gibt, die man einhalten muss, mit denen man in Konflikt geraten kann, für die man bestraft werden kann, wenn man sie bricht. Der allgemeine Zustand der Welt ist dennoch Gesetzlosigkeit. Und zwar sei es in Bezug auf die Gesetze, die an sich gelten, weil viele sie brechen, weil viele gegen sie verstoßen, mindestens in ihren Gedanken, mindestens in ihrem Herzen. Aber der Zustand der Welt ist auch deswegen gesetzlos und Gesetzlosigkeit, weil sich die ganze Welt vom Gesetz Gottes losgesagt hat. Wenn Jesus hier von Gesetzlosigkeit spricht, dann meint er nicht in erster Linie, dass wir alle Parksünder sind, oder dass wir alle ab und zu schnell fahren auf der Autobahn, sondern er meint, dass die Welt als Ganzes, dass die Menschheit als Ganzes in Gesetzlosigkeit ist in Bezug auf das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist eigentlich unser Maßstab. Das Gesetz Gottes ist das, worum es ihm geht. Er möchte, dass wir uns an sein Gesetz halten. Nun, das bedeutet nicht, dass wir sämtliche Gebote einzeln halten müssen, sondern es bedeutet, dass Gott sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Aber Jesus sagt hier, dass ganz allgemein aufgrund dieses Zustandes die Liebe der meisten erkalten wird. Und genauso wie wir heute sehen, dass die Welt in Gesetzlosigkeit ist, sehen wir auch, dass sie lieblos ist. Sehen wir, dass die Welt keine Liebe hat. Das Wort für Liebe hier ist das griechische Wort Agape. Vielleicht dachtest du, dass Agape etwas ist, das nur Gläubige haben können. Aber dem ist nicht so. Agape-Liebe ist eine bestimmte Art von Liebe, und zwar eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, zu der man sich entscheidet. Eine Liebe, die sich nicht beeinflussen lässt von Umständen. Eine Liebe, die sich nicht beeindrucken lässt von Äußerlichkeiten. Eine Liebe, die in diesem Sinne eine Entscheidung ist und der eine Entscheidung zugrunde liegt. Das ist eigentlich Agape. Und natürlich ist es so, dass Gott durch Jesus Christus diese Agape-Liebe aufs Äußerste bewiesen hat. Aber grundsätzlich kann jeder Mensch Agape haben. Und du könntest sagen, der Grund, warum so viele Ehen heute geschieden werden, ist unter anderem der, weil diese Liebe erkaltet. Denn wenn du 40 Jahre verheiratet sein möchtest oder 50 oder 60, dann sage ich dir, irgendwann auf diesem Weg wirst du anfangen müssen, Agape-Liebe zu haben für deinen Ehepartner, ob du gläubig bist oder nicht. Ohne Agape-Liebe wirst du keine lange Ehe haben. Das Problem, das manche Leute in der Welt haben, ist, dass sie Eros und Phileo verwechselt haben mit Agape und gedacht haben, es reicht, Eros zu haben, und damit meine ich nicht nur Erotik, sondern die ganze zwischenmenschliche Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern. Und Phileo ist die gefühlsvolle Liebe. Das ist da, wo du die Liebe spürst, wo du sie fühlst. Aber wenn in eine Ehe zum Beispiel keine Agape-Liebe hineinkommt, dann gebe ich dieser Ehe höchstens 10 Jahre. Und das ist ein Bereich, wo wir erkennen können, dass das, was Jesus hier sagt, wahr ist. Nämlich, dass die Liebe in den meisten erkaltet. Aber es gilt natürlich auch noch allgemeiner gesprochen, dass die Liebe in vielen Menschen erkaltet ist. Wenn du heute nach Liebe rufst, dann halten dich die Leute für ein Relikt aus der Flower Power Zeit. Sie denken, du bist in Woodstock geboren. Oder bist übrig geblieben von damals oder irgend so etwas. Die Leute haben keine Vorstellung davon, was Liebe ist. Die Liebe Gottes, beziehungsweise diese Agape-Liebe, die göttliche Qualität von Liebe, ist etwas, das jeder Mensch haben kann. Insbesondere natürlich wir Christen. Und in diesem Sinne stimmt dieses Wort, was Jesus hier sagt, auch auf den Leib Christi, auf seine Nachfolger. Auch hier wird die Liebe vieler erkalten. Einerseits, weil sie diese Agape-Liebe gar nicht kennen oder verstehen. Andererseits, weil sie sich bewusst oder unbewusst dafür entscheiden, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr lieben. Ihr denkt vielleicht, ja, wer trifft eine solche Entscheidung? Das geht manchmal sehr schleichend und graduell. Du wirst enttäuscht. Und jedes Mal, wenn du enttäuscht wirst, geschieht an dir eine Art Gesetzlosigkeit. Zumindest in deinem Sinn, in deiner Sicht der Dinge. Jedes Mal, wenn dich jemand verletzt, geschieht an dir eine Gesetzlosigkeit. Je mehr die Gesetzlosigkeit zunimmt in deinem Leben oder gegen dein Leben gerichtet, desto mehr stehst du in der Gefahr, dass die Liebe in deinem Leben erkaltet. Und zwar nicht die Liebe zu einer bestimmten Person oder die Liebe zu Gott, sondern die Liebe ganz allgemein gesprochen, deine Fähigkeit zu lieben, deine Fähigkeit, dich darauf einzulassen zu lieben. Denn jedes Mal, wenn du dich auf Agape einlässt, dann triffst du eine Entscheidung und sagst, egal ob mich diese Person enttäuscht, egal wie sie sich verändert im Laufe der Jahre, ich habe mich entschieden, diese Person mit Agape-Liebe zu lieben. Und je mehr du verletzt worden bist, je mehr die Gesetzlosigkeit zugenommen hat in deinem Leben oder gegen dein Leben gerichtet, desto schwerer wird es dir fallen, bedingungslos zu lieben. Und das sehen wir auch im Leib Christi. Was ist der Grund dafür, dass es so viele verletzte Christen gibt, die ihren Fuß nicht mehr in eine Gemeinde setzen? Was ist der Grund dafür? Der Grund ist schlicht und einfach der, dass sie wieder und wieder enttäuscht und verletzt worden sind. Dass man an ihnen gesetzlos gehandelt hat. Und teilweise stimmt das wortwörtlich. Es gibt Dinge, die in Gemeinden stattfinden, die nicht stattfinden sollten. Es gibt geistlichen Missbrauch, so etwas, was man so nennen könnte. Es gibt solche Dinge. Und jedes Mal, wenn jemand so etwas erlebt, dann steht er in der Gefahr, dass seine Liebe erkaltet. Hier greift dieser Vergleich wieder ganz gut, denn du brauchst auch Agape, um dich auf eine Gemeinde einzulassen. Wisst ihr, das kann man, ist ähnlich, läuft ähnlich ab wie in einer Ehe. Zuerst bist du begeistert. Wow, Halleluja, endlich habe ich die Gemeinde gefunden. Die ist es, Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste es von Anfang an. Ich war einmal hier, habe einmal die Predigt von Pastor Manfred gehört. Darauf habe ich gewartet. Das ist meine Gemeinde. Eros, Phileo. Ja, das ist, entspricht dieser Art von Liebe. Aber dann kommen Situationen, dann geschehen Dinge, dann sagt Pastor Manfred vielleicht ab und zu Dinge, die dir überhaupt nicht passen. Die dir ganz und gar nicht gefallen, die dich herausfordern, die dich vielleicht sogar verletzen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, Anstoß zu nehmen auf der einen Seite oder dich zu entscheiden, ha, ich habe mal was gehört von Agape-Liebe, bedingungslose Liebe. Liebe, die sich entschieden hat, Liebe, die sich entscheidet, Liebe, die treu ist aufgrund ihrer Entscheidung. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt da, wo du deinen Modus in Agape-Liebe wechseln solltest. Wo du einen Gang hochschalten solltest in Agape-Liebe. Denn ich sage dir, ähnlich wie bei einer Ehe, ich gebe deiner Beziehung zur Gemeinde nicht mehr als 10 Jahre, wenn du nicht irgendwann unterwegs anfängst, Agape-Liebe zu kultivieren in deinem Leben. Du wirst Gelegenheit haben, Anstoß zu nehmen. Das ist kein negatives Bekenntnis, das sind einfach die Fakten. Das sind einfach die Tatsachen. Wie kannst du es verhindern, dass du zu einem Gemeindehüpfer wirst? Ganz einfach, indem du Agape-Liebe entwickelst. Indem du diesem Kreislauf hier entrinnst, der dich dazu verurteilt, je mehr die Gesetzlosigkeit zunimmt, desto weniger Liebesfähigkeit ist da. Es muss nicht so sein. Versteht ihr, Jesus beschreibt hier nur den allgemeinen Zustand der Welt. Er sagt nicht, es muss so sein. Und schließlich gibt er die Antwort auf das ganze Dilemma. Er gibt nämlich die Antwort auf die ganze Problematik in Vers 14, wenn er sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Warum ist das die Lösung für die Lieblosigkeit in der Welt? Weil die gute Botschaft vom Königreich Gottes eine Botschaft der Liebe ist. Eine Botschaft bedingungsloser Annahme. Eine Botschaft von Liebe, die sich nicht erschüttern lässt. Von Liebe, die sich entschieden hat, diesen Weg gehe ich. Diese Ziele verfolge ich. Mit diesen Leuten bleibe ich zusammen. Mit diesem Gott will ich leben. Eine Liebe, die nicht erschüttert werden kann von den Umständen, die nicht erschüttert werden kann von der Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, wir erleben täglich, wie die Gesetzlosigkeit zunimmt. Und das bedeutet nicht, dass du dauernd von irgendwelchen Gewaltverbrechen hören musst. Gesetzlosigkeit ist zum Teil etwas sehr Subtiles. Du nimmst kaum wahr, dass da etwas Gesetzloses geschieht. Aber wenn du es genau analysierst, dann ist es zutiefst gesetzlos. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist bei uns. Und insbesondere, seit wir diese Botschaft des Königreiches kennen, haben wir damit auch einen Schlüssel zu dieser Liebe. In Kolosser 1, Vers 13, ebenfalls eine Schriftstelle, die wir schon sehr am Anfang dieser Serie angeschaut haben, Kolosser 1, Vers 13, lesen wir Folgendes. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, also auch aus der Macht der Gesetzlosigkeit. Finsternis und Gesetzlosigkeit, die kannst du in einen Topf werfen. Also, wenn es irgendwo gesetzlos zu und her geht, dann in der Finsternis. Wenn es irgendwo finster ist, dann kannst du sicher sein, dass es auch Gesetzlosigkeit dort gibt. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns versetzt. Er hat uns herausgenommen aus dieser Macht der Finsternis, aus der Vollmacht, griechisch Exousia, Autorität könnte man es auch übersetzen, und hat uns in einen völlig neuen Bereich hineinversetzt, nämlich das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Nun, warum ist hier von dem Sohn seiner Liebe die Rede? Im ersten Moment denken wir, das passt hier gar nicht wirklich. Aber wenn wir es genauer anschauen, dann sehen wir, dass Gott damit einen Hinweis darauf gibt, wie dieses Königreich funktioniert. Dieses Königreich funktioniert so, wie Gott seinen Sohn geliebt hat. Und dieses Königreich funktioniert so, wie dieser Sohn die Welt geliebt hat. Und dieses Königreich funktioniert so, wie dieser Sohn alle Menschen geliebt hat. Seine Jünger, seine Nachfolger, dich und mich. Und dieses Königreich funktioniert infolgedessen so, wie wir einander lieben. Und es funktioniert nur dann, wenn wir einander lieben. Wenn wir aus irgendeinem Grund in diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis von Gesetzlosigkeit und nicht lieben können hineingeraten, dann wird das Königreich für uns nicht mehr funktionieren. Ich möchte euch einmal eine andere Übersetzung vorlesen hier von Kolosser 1 ab Vers 12. Hier heißt es: Dankt dem Vater, der uns tauglich gemacht hat, einen Anteil des Erbes zu empfangen, das denen gilt, die gereinigt worden sind und ein heiliges Leben im Licht führen. Wir werden heute Morgen noch ein bisschen reden über den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, um den es auch hier in Kolosser 1, 12 bis 14 geht. Er hat uns mit mächtiger Hand aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis errettet und uns schützend bei sich geborgen. Er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir gehören zu einem neuen Machtbereich, in dem Liebe regiert. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wir sind losgekauft worden aus Gefangenschaft und Schuld. Die Vergebung, die wir empfangen haben, ist durch und durch rechtmäßig. Wir sind versetzt worden in ein neues Herrschaftssystem, nämlich das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Des Sohnes, den Gott so sehr geliebt hat, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Siehst du, das ist ein Akt der Liebe Gottes. Wenn Gott Jesus nicht geliebt hätte, dann hätte er womöglich seinen Blick abwenden können von diesem Lamm, das die Sünden der Welt trug. Deswegen ist dieses Königreich ein System der Liebe. Liebe herrscht darin, Liebe regiert. Jesus ist die Verkörperung der Liebe. Und deswegen wissen wir, wenn wir es mit ihm zu tun haben, haben wir es mit Liebe zu tun. Wisst ihr, in einem Staatssystem ist es ja so, du hast einen riesigen Respekt unter Umständen vor dem Staatsoberhaupt. Vielleicht hast du auch gar keinen Respekt, bis du zum ersten Mal vor der Person stehst. Wisst ihr, es ist einfach, über die Regierung zu spotten, aber wenn dann der Bundesrat sowieso vor dir steht, dann würdest auch du zittrige Knie bekommen. Obwohl du vielleicht verachtest, was er sagt, obwohl du vielleicht völlig gegen seine Art von Politik bist, aber ich sage dir, in dem Moment, wo eine bestimmte Person vor dir steht, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, da wirst du Respekt haben. Nicht wegen dem, was die Person tut oder sagt, sondern wegen dem, was sie ist. Bundesrat oder Präsident oder was auch immer. Und wie ist es mit Jesus? Wir haben Respekt vor ihm. Wir wissen, er ist das Staatsoberhaupt des Königreiches. Aber wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Ich meine, von einem Bundesrat erwartet niemand, dass du ihn liebst. Du bist nicht aufgefordert dazu, einen Bundesrat zu lieben. Du bist aufgefordert, für ihn zu beten, ihn zu achten, ihn zu respektieren. Aber du musst ihn nicht lieben. Und du kannst von ihm auch nicht unbedingt Liebe erwarten. Aber wenn du Jesus gegenübertrittst, wenn du es mit ihm zu tun hast und du hast es immer mit ihm zu tun im Königreich, was kommt dir da entgegen? Liebe. Nicht das Gesetz, nicht das Gebot, nicht die starke Hand der Macht, sondern Liebe. Liebe kommt dir entgegen von Jesus. Und deswegen sind auch die Grundsätze und Prinzipien, die Jesus in seinem Königreich gelten lässt und eingesetzt hat, sie sind ebenfalls Prinzipien der Liebe. Vielleicht hätten wir diese Predigt ganz an den Anfang stellen sollen. Denn manchmal wirkt es so, wenn wir solche Dinge anschauen und studieren, wie wenn diese Prinzipien des Königreiches brutal sind, unerbittlich sind. Jesus sagt zum Beispiel, wer hat, dem wird gegeben werden im Zusammenhang mit dem Königreich. Das Gleichnis vom Sämann ist im Zusammenhang mit dem Königreich Gottes entstanden. Und Jesus sagt dort solche Dinge wie, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Ist das nicht brutal? Ist das nicht ungerecht? Nein, offensichtlich stimmt es überein mit dem Grundsatz der Liebe. Denn sonst würde Jesus solche Dinge nicht gesagt haben. Manchmal müssen wir bewusst diesen Bogen schlagen zwischen dem, was Jesus sagt, zwischen dem, was die Bibel sagt, an Geboten oder Prinzipien, die wir einhalten müssen, und der Liebe Gottes. Aber wisse eins, wenn es sich um ein biblisches Prinzip handelt, dann ist es immer ein Prinzip der Liebe. Der Zehnte zum Beispiel, oh, warum soll ich meinen Zehnten geben? Warum erwartet Gott von mir, dass ich meinen Zehnten gebe? Ist das nicht ein bisschen brutal? Gleich am Anfang des Monats sollen 10% meines Einkommens wieder weggehen. Ich möchte jetzt daher nicht ins Detail gehen, aber merke einfach Folgendes. Gott ist ein Gott der Liebe. Und auch dieses Prinzip des Königreiches kannst du mit Liebe übereinbringen. Gott gibt uns die Gelegenheit, sein Reich mitzubauen. Ist das ein Geschenk? Ist das ein Vertrauensbeweis seinerseits? Wisst ihr, Gott, wenn er ein tyrannischer Autokrat wäre, könnte er sagen, das Königreich Gottes, da hat niemand irgendetwas zu melden, außer ich. Und alles, was das Königreich betrifft, seine Organisation, sein Aufbau, seine Verbreitung, das wird vom Himmel aus zentralistisch regiert und niemand sonst hat seine Finger drin. Wisst ihr, wir reden von zentralistisch regierten Staaten wie zum Beispiel Frankreich. Dort sitzt die Regierung in Paris. Sämtliche wichtigen Ämter sind in Paris. Wenn du irgendetwas willst, dann musst du nach Paris reisen. Aber im Königreich Gottes ist es nicht so. Das Königreich ist nicht zentralistisch regiert, sondern Gott hat sich entschieden, das Königreich zu verbreiten. Er hat sozusagen ein Franchising-Unternehmen daraus gemacht. Wisst ihr, was das ist, ein Franchising-Unternehmen? McDonald's zum Beispiel ist ein Paradebeispiel für ein Franchise-Unternehmen. McDonald's ist überall auf der Erde genau gleich, fast gleich. Du kannst dir eine Lizenz kaufen oder erwerben bei McDonald's, dass du irgendwo eine neue McDonald's-Filiale eröffnen kannst. Du wirst dann sozusagen der Franchise-Nehmer. Der Laden gehört in diesem Sinne dir, aber nur solange du mit den Grundsätzen von McDonald's übereinstimmst. Solange du die Qualität von McDonald's bringst, solange du McDonald's angemessen repräsentierst. Und ähnlich, will nicht sagen genau gleich, ja, ähnlich ist es auch mit dem Königreich Gottes. Ähnlich. Was wir hier haben, in dieser örtlichen Gemeinde, in dieser lokalen Gemeinde, ist ein kleines Abbild des Königreiches. Mit anderen Worten bedeutet das, Gott erwartet von uns, dass dieser Rahmen hier ein Spiegelbild dessen ist, was im Königreich Gottes gilt. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel eine Art Qualitätssicherung. In einer McDonald's-Filiale, da wird darüber gewacht, dass die Pommes genauso frittiert werden, wie sie frittiert werden sollen. Und die Chicken Nuggets müssen genauso schmecken wie in allen anderen Filialen. Da gibt es eine Art Qualitätssicherung. Und diese Qualitätssicherung muss es auch in einer Gemeinde geben. Amen. Natürlich, der Heilige Geist übernimmt viele dieser Aufgaben. Der Heilige Geist achtet zum Beispiel darauf, dass ich diesen Qualitätsmaßstäben entspreche. Dass ihr stets hier einen Wirt habt, der darüber wacht, dass kein Junkfood auf den Tisch kommt. Der darüber wacht, dass ausgewogene Kost gegessen wird und angeboten wird. Der darüber wacht, dass der Umgang miteinander einem bestimmten Rahmen entspricht, nämlich dem Rahmen der Liebe. Versteht ihr, du kannst diese Dinge ja nicht einfordern. Ich kann ja nicht sagen, so ab heute. Jeder, der in dieser Gemeinde ein- und ausgeht und nicht in Liebe wandelt, du kriegst 3 Warnungen und beim 3. Mal wirst du verabschiedet. Das tun wir nicht. Amen. Wir geben Empfehlungen weiter. Wir ermahnen an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen und in diesem Sinne auch liebt, wie er geliebt hat. Wir können nur Empfehlungen geben. Das Ganze ist nicht in diesem Sinne ein Befehl. Und dennoch möchte ich euch bitten, fangt euch an, mit diesen Dingen zu beschäftigen und sie umzusetzen in eurem Leben. Nun, lasst uns ein bisschen reden über Licht und Finsternis. Wir haben jetzt diesen Gegensatz gesehen in Kolosser 1, 12 bis 14. Und er ist auch enthalten in insbesondere Kolosser 1, 13. Dort wird zwar nicht gesagt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seines Lichts, sondern seiner Liebe, aber wir werden noch sehen, dass Licht und Liebe eigentlich Synonyme sind. Lass uns zuerst ein bisschen die Finsternis anschauen. Wer hat sich schon einmal Gedanken gemacht über Finsternis? Was macht eigentlich die Finsternis aus? Was ist eigentlich das Wesen der Finsternis? Es ist interessant, was das Wort darüber sagt. Johannes 3, Vers 19, hier sagt Jesus, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Warum sagt Jesus so etwas, wie die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht? Wie um Himmels Willen könnte jemand die Finsternis mehr lieben als das Licht? Ich glaube, dass Gott es in jeden Menschen hineingelegt hat, eigentlich ein Leben im Licht zu wollen, ein Leben im Licht zu führen, das Licht zu lieben. Ich meine, warum hast du in jeder Disco eine Lightshow? Warum hast du bei jedem Rockkonzert eine Lightshow? Weil Menschen sind vom Licht fasziniert. Die Fotografie zum Beispiel lebt zum großen Teil von dem, was Licht produziert. Ich habe selber einige Jahre fotografiert und Licht hat mich fasziniert in dieser Zeit. Das Lichtspiel, Licht und Schatten, Lichtprojektion, lauter solche Dinge haben mich fasziniert und ich glaube, dass es bei jedem Menschen so ist. Aber Jesus nennt uns hier einen Grund, warum viele Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht, nämlich weil ihre Werke böse sind. Das ist der einzige Grund, warum Menschen die Finsternis mehr lieben könnten als das Licht. Warum? Weil sie böse Werke tun und nicht wollen, dass diese bösen Werke ans Licht kommen. Das Einzige, was die Unerretteten abhält, ans Licht zu kommen, ist, dass sie meinen, sie müssen ihre bösen Werke verstecken. In dem Moment, wo du nicht mehr darum fürchtest, was passieren könnte, wenn deine bösen Werke aufgedeckt werden, in dem Moment bist du reif für deine Bekehrung. In dem Moment bist du reif für das Licht. Bist du reif einzutreten ins Licht, egal was alles ans Licht kommt. Und weißt du was? Völlig wurscht, was du getan hast. Wie viele böse Werke du vollbracht hast, wie lange du in der Finsternis gelebt hast, es ist eine Befreiung, wenn du ans Licht kommst. Zentnerschwere Lasten fallen von dir ab. Das gilt auch immer wieder neu. Wisst ihr, wir als Christen, viele von uns, wir leben in einer Grauzone. Wir leben nicht wirklich im Licht, wir haben das Licht gesehen, wir haben uns aufgrund des Lichts bekehrt, aber wir leben nicht vollumfänglich im Licht. Oh, Pastor Manfred, willst du uns beleidigen? Nein, ich möchte niemanden beleidigen. Ich möchte Dinge erklären hier. Ich möchte euch erklären, warum manche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und ein Grund dafür ist, dass viele von uns in einer Grauzone leben. Dass wir nicht immer so im Licht stehen, wie wir im Licht stehen sollten. Wir werden gleich noch sehen, woran ich das so sicher weiß. Römer 13, Vers 12. Hier sagt Paulus, die Nacht ist weit vorgerückt. Das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Die Nacht ist weit vorgerückt. Wie viel weiter vorgerückt ist sie heute? Und der Tag ist nahe. Halleluja, wenn er schon vor 2000 Jahren nahe war, wie nahe ist er heute? Wie gesagt, zum Ende dieser Serie werden wir darüber sprechen, das zukünftige Königreich, das anbrechen wird, wenn Jesus auf diese Erde zurückkehrt. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Paulus schreibt hier an die Christen in Rom und sagt, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Mit anderen Worten, er setzt voraus, dass es auch unter diesen frommen Leuten Menschen gab, die Werke der Finsternis in ihrem Leben hatten. Entweder weil sie damit noch nicht ans Licht gekommen waren oder weil sie aktiv darin verharrten. Und die gab es in allen Gemeinden damals, zu allen Zeiten gab es sie und es gibt sie auch heute. Christen, die an Werken der Finsternis festhalten. Man höre und staune. Und hier sagt Paulus ganz klar, lasst uns diese Werke der Finsternis, siehst du, es sind wieder die Werke, die die Finsternis definieren, ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Die Waffen des Lichts, Halleluja. Was sind die Werke der Finsternis? Paulus redet an einer anderen Stelle von den Werken des Fleisches. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Schau dir an, Galater 5, ab Vers 18 oder 19, was die Werke des Fleisches sind. Dann weißt du, was die Werke der Finsternis sind. Denn die Werke des Fleisches, sie brauchen ein bisschen Finsternis, damit sie Spaß machen. Sie brauchen ein bisschen Dunkelheit, sonst machen sie gar keinen Spaß. Wenn du mit den Werken des Fleisches ans Licht kommst, oh mein! Du siehst sofort ihre tatsächliche Beschaffenheit. Du siehst sofort, dass sie nichts taugen. Du siehst sofort, dass sie dir schaden. Du siehst sofort, dass du keinerlei Nutzen davon hast. Deswegen müssen wir ins Licht kommen. Und das Königreich Gottes ist natürlich ein Reich des Lichts. Hier herrscht Licht, hier regiert das Licht. Hier regiert Liebe, aber hier regiert auch das Licht. Mit anderen Worten, hier kannst du nichts verstecken. Und weißt du was, hier musst du auch nichts verstecken. Ja, manchmal klingen diese Dinge bedrohlich, wenn wir sagen, hier kannst du nichts verstecken. Aber eigentlich sollte es heißen, hier musst du nichts verstecken. In der Gemeinde musst du nichts verstecken. In der Gemeinde musst du nicht versuchen, so zu tun, als wenn du jemand anderes wärst. In der Gemeinde musst du nichts vortäuschen. Du musst nicht mehr aus dir machen, als du tatsächlich bist. Du musst nicht ein Hochstapler sein, wenn du in die Gemeinde kommst. Oh, weißt du, was der Herr wieder gemacht hat in meinem Leben? Oh, alles ist super, preis dem Herrn, mit ihm den Sieg. Und du gehst aus der Gemeinde raus und das Ganze bricht wieder über dir zusammen. Du verbringst eine schreckliche Woche in der Firma, am Sonntag bist du da und Halleluja, der Herr, oh Halleluja. Was ist das anderes als ein Leben in der Grauzone? Lügst du nicht, wenn du solche Dinge tust und sagst? Wenn das, was du am Sonntag bekennst, in deinem Alltag nicht Realität ist, sondern nur am Sonntag, dann bist du eigentlich in einer Grauzone. Dann bewegst du dich nicht im Licht. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, einmal zuzugeben, dass dein Bekenntnis im Alltag nicht funktioniert. Nun, das bedeutet nicht, dass du in ein negatives Bekenntnis umschwenken musst, sondern dass du den Tatsachen ins Auge schaust, um die Tatsachen dann letztlich ändern zu können. Epheser 5, Vers 11, hier sagt Paulus, und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Wir sollen keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Siehst du, hier nennt er sie unfruchtbar. Warum? Weil sie nichts Nützliches hervorbringen. Die Werke der Finsternis haben noch niemals irgendetwas Nützliches bewirkt. Und hier fordert uns Paulus sogar auf, stellt sie bloß. Das heißt, offenbart sie durch das Licht, das in eurem Leben ist. Weißt du, wenn du im Licht wandelst, dann sieht die Welt anders aus. Manche Errungenschaften der Welt sehen anders aus. Dann kannst du sehr genau beurteilen, was Licht ist und was Finsternis ist. Oder wie die Qualität einer Sache beschaffen ist. Und hier gibt Paulus uns den Auftrag, Werke der Finsternis, die vielleicht bis dahin noch nicht als solche erkannt worden sind, bloßzustellen. Zu sagen, hallo, damit haben wir nichts zu tun, damit wollen wir nichts zu tun haben, denn das kann im Licht nicht standhalten, sondern das sind Werke der Finsternis. Manchmal kommen Leute mit Ideen oder mit Dingen in die Gemeinde, die sie für super halten, die sie für Licht halten, dabei sind sie Finsternis. Dort haben wir die Aufgabe, versteht mich richtig, wir müssen nicht anfangen, Leserbriefe zu schreiben und alles Mögliche zu verurteilen und auf alles Mögliche den Finger zu zeigen, was wir für Finsternis halten, nur damit die Welt erfährt, wie sehr wir im Licht sind. Aber wir haben die Aufgabe, diese Grenze in der Gemeinde, im Königreich Gottes, klar zu ziehen. So klar wie nur immer möglich. Und Leuten, die mit Fragen kommen oder die solche Gedanken und Ideen haben, die sie vielleicht umsetzen möchten, zu sagen, das ist nicht Licht, das ist Finsternis. Gar nicht so angenehme Aufgabe manchmal, ich sag's euch. 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Seine rhetorische Frage von Paulus. Paulus, warum stellst du immer rhetorische Fragen, wenn du die Antwort sowieso schon weißt? Die Antwort lautet, keine. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Und in diesem Zusammenhang hier sehen wir, dass diese Scheidung zwischen Licht und Finsternis insbesondere auch zwischen Gläubigen und Ungläubigen stattfindet. Und aus dem Zusammenhang sehen wir weiter, dass es hier letztlich um die Ehe geht. Um Ehe und um Geschäftsbeziehungen. Und manchmal kommen Leute und sagen, ah, ich habe diesen und jenen ungläubigen Mann kennengelernt. Was denkst du, Pastor Manfred? Lass fahren dahin. Weil du wirst nicht glücklich werden mit ihm, wenn er sich nicht bekehrt. Du wirst nicht glücklich werden mit ihm, wenn er nicht ins Licht kommt. Du wirst nicht glücklich werden mit ihm. Du wirst den Tag deiner Entscheidung verwünschen, wenn du es trotzdem tust. Das sind einfach die Fakten des Wortes. Und das sind die Bereiche, wo wir klare Trennungen ziehen müssen. Nun, wenn du bereits verheiratet bist, dann heißt das natürlich nicht, dass du dich entscheiden lassen sollst. Paulus gibt auch dafür ganz klare Anweisungen und sagt, wenn der Mann mit dir zusammenbleiben möchte, dann bleib bei ihm. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Einst wart ihr Finsternis. Paulus sagt hier regelrecht, Leute, die in der Finsternis leben, werden mit der Finsternis personifiziert. Sie werden mit der Finsternis eins. Nun, ich kann mich erinnern, bevor ich gläubig geworden bin, da war ich so sehr Finsternis, dass mein Kleiderschrank hauptsächlich aus schwarzen Kleidern bestand. Ich konnte mir kaum vorstellen, etwas Helleres zu tragen auf meinem Körper als Anthrazit. Siehst du, wie das sogar die Garderobe einer Person beeinflussen kann? Nun, wenn du eine Vorliebe für Schwarz hast, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du Finsternis bist, ja? Versteht mich richtig, ich habe inzwischen auch wieder ganz gerne mal einen schwarzen Pullover an. Aber von der Grundtendenz her, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Das ist der Gegensatz dazu. Wenn du im Herrn bist, dann bist du Licht. Genauso wie du vorher Finsternis warst, bist du jetzt Licht. Und bitte versteht das nicht falsch, das heißt nicht, dass du jetzt deinen ganzen Kleiderschrank austauschen und nur noch weiße Klamotten tragen kannst. Wenn du das tust, dann denken wir vielleicht, du gehörst zu Fiat Lux. Das möchten wir ja auch nicht. Amen. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um das Wesen. Es geht um das Wesen. Ist dein Wesen Licht? Lebst du im Licht? Lebst du in der Liebe? Lass uns nun noch den Zusammenhang zwischen Licht und Liebe ein bisschen anschauen. Licht und Liebe. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Was bedeutet es, Gemeinschaft zu haben mit Gott? Was bedeutet es, Gemeinschaft zu haben mit Licht? Was heißt es, im Alltag im Licht zu leben? 1. Johannes 2, 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Siehst du, das ist der Zusammenhang zwischen Licht und Liebe, zwischen Finsternis und Nichtlieben. Du kannst also ganz einfach erkennen, ob du tatsächlich im Licht lebst oder nicht, daran, ob du deinen Bruder liebst oder ob du ihn hasst. Wer sagt, dass er im Licht sei und dennoch seinen Bruder hasst, sagt Johannes, der ist immer noch in der Finsternis. Der ist noch gar nicht aus der Finsternis herausgetreten. Ist das nicht schrecklich? Und haben wir nicht alle schon Situationen erlebt, wo wir alles andere als in der Liebe gewandelt sind? Und wo wir diesen oder jenen Bruder, diese oder jene Schwester hätten an die Wand klatschen können? Haben wir nicht alle schon solche Zeiten erlebt? Und bedeutet das nicht etwa, dass wir in einer Grauzone leben? In solchen Situationen, in solchen Zeiten? Denn wir versuchen uns zu entschuldigen und zu rechtfertigen und sagen, ja, aber ich liebe ja Gott. Ich liebe ja den Herrn. Ich liebe doch den Herrn. Ich liebe sein Wort. Ich liebe seine Gebote. Ich bin immer in der Gemeinde. Ich liebe die Gottesdienste. Ich liebe den Pastor. Aber diesen und jenen Bruder oder diese und jene Schwester, die könnte ich an die Wand klatschen. Du lebst in einer Grauzone. Gemäß dem, was Johannes hier sagt. Lass uns zum Schluss kommen. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Eine sehr interessante Aussage hier. Johannes sagt hier mit anderen Worten, es ist leichter, etwas oder jemanden zu lieben, den man sehen kann, als etwas oder jemanden zu lieben, den man nicht sehen kann. Viele von uns denken, dass es genau umgekehrt ist. Viele von uns meinen, dass es einfacher ist, Gott zu lieben, weil wir ihn nicht sehen. Dabei ist es wesentlich einfacher, dich zu lieben, deinen Nachbarn zu lieben, deinen Ehepartner zu lieben, als Gott zu lieben, den du niemals gesehen hast. Du würdest auf die Welt kommen, wenn du Gott siehst. Wie ehrfurchtgebietend, heilig, respekteinflößend, unversehrt, Licht er ist. Du würdest sauer werden, weil auch noch das kleinste Restchen Finsternis deines Lebens ans Licht kommen würde. Würdest du eine solche Person lieben können? Erst dann, wenn du spürst, wie sehr diese Person dich liebt. Siehst du, er hat uns zuerst geliebt, deswegen können wir ihn lieben. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, ihr versteht mich schon richtig. Natürlich lieben wir Gott. Aber wir müssen einen Maßstab finden dafür, ob unsere Liebe zu Gott echt ist oder nicht. Und ich sage dir, ein Gradmesser dafür ist, ob du deinen Bruder, deine Schwester mit Agape-Liebe liebst. Das ist ein echter Maßstab dafür. Amen. Wenn du sagst, oh nein, mit dem und dem, mit der und der, da möchte ich lieber nichts zu tun haben. Die geht mir schon lange auf den Keks. Dann liebst du nicht Gott, wie du ihn lieben solltest. Du fragst dich, ja, wie sieht Gott denn aus? Zeig mir Gott. Und jemand hat einmal gesagt, in einer wunderbaren Predigt, ein amerikanischer Prediger war das, hat gesagt, wenn du wissen möchtest, wie Gott aussieht, dann schau deinen Nachbarn an. Denn dein Nachbar, dein Nächster, dein Bruder, deine Schwester ist im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Eine Reflexion, ein Abbild von Gott. Ein Teil des Angesichts Gottes, könntest du sagen. Ich könnte niemals sagen, dass Gott nicht aussieht wie Armin. Warum? Weil Armin im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Das heißt, es muss Aspekte Gottes geben, die genauso aussehen wie Armin. Ich kann niemals sagen, Gott sieht nicht so aus wie Ursula. Also Gott sieht irgendwie aus, aber sicher nicht wie Ursula. Warum nicht? Weil Ursula im Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Das heißt, es muss Aspekte Gottes geben, die genauso aussehen wie Ursula. Und das könnten wir mit allen, mit jedem Einzelnen von euch machen heute Morgen. Gott muss Aspekte haben in seinem Wesen, in seinem Charakter, die genauso aussehen wie du. Und wenn dem so ist, dass dein Nachbar, dein Bruder, deine Schwester Aspekte Gottes auf seinem Angesicht, auf seinem physischen Angesicht trägt, solltest du ihn dann nicht auch lieben, wie du Gott liebst? Amen. Angeblich. Und wenn du diese Person liebst, so nicht liebenswürdig sie auch sein mag, wenn du es fertig bringst, jemanden zu lieben, einen Bruder, eine Schwester, die dir völlig gegen den Strich gehen, dann liebst du offensichtlich einen Aspekt Gottes und kannst deswegen mit Fug und Recht behaupten, ich liebe Gott. Wenn du einen Bruder, eine Schwester liebst, die schwierig sind, die Probleme haben, die übel aussehen vielleicht, weil sich die Probleme auf ihrem Gesicht abgezeichnet haben, du denkst, oh, nicht sehr liebenswürdig, und du liebst eine solche Person trotzdem, dann liebst du damit Gott. Dann beweist du damit, dass deine Liebe zu Gott echt ist. Und diese Liebe ist ein Grundwesenszug des Königreiches Gottes. Diese Liebe müssen wir lernen. Wisst ihr, wir hören manchmal, so in Bezug auf unsere Gemeinde, habe ich auch schon gehört, dass Leute sagen, es ist zu wenig Liebe da. Die Frage ist immer, wie definiert man Liebe? Natürlich stehen wir in der Gefahr, Dinge in einer Art und Weise abzuwickeln, die nicht mit dem Prinzip der Agape-Liebe übereinstimmen. Da müssen wir alle lernen. Aber ich wage zu bezweifeln, ob du eine Gemeinde findest, wo es wirklich wesentlich besser ist. Wisst ihr, diese Liebe hat nichts mit Gefühlen zu tun. Agape hat erst einmal gar nichts mit Gefühlen zu tun, obwohl sie Gefühle nach sich ziehen wird. Wenn ich euch alle bedingungslos liebe Und das tue ich. Ich entscheide mich dazu. Mehr und mehr und immer wieder von neuem. Halleluja. Aber ich gebe nicht auf. Und ihr solltet auch bei mir nicht aufgeben. Auch wenn ich euch auf die Füße trete. Wenn du das tust und darin bleibst und darin verharrst, dann wirst du sehen, wie sich deine Gefühle gegenüber dieser Person, deine Gefühle gegenüber Gott, deine Gefühle gegenüber dir selbst verändern werden. Amen. Seht ihr, Agape fängt nicht mit Gefühlen an, aber sie hört mit Gefühlen auf. Das Königreich Gottes ist ein Reich der Liebe. Amen. Gut, und wir kommen heute noch zu dem, was man das Liebesmahl nennt. Das Abendmahl wurde in der Urgemeinde das Liebesmahl genannt. Warum ist es das? Warum könnte man es ein Liebesmahl nennen, das Abendmahl? Ganz einfach, weil hier dieses Prinzip sich widerspiegelt, weil hier dieses Prinzip angedeutet wird, nämlich, dass wir alle, so unterschiedlich wir sein mögen, aus demselben Brot kommen, aus demselben Teig kommen. Wir kommen alle aus derselben Suppe, in Anführungszeichen. Und dieses Brot ist kein anderer als Christus. Wir sind aus ihm quasi herausgebrochen. Wir sind ein Stück, ein Teil von ihm. Als solche liebenswert und als solche dazu verpflichtet, einander zu lieben. Und wenn wir heute Morgen diese zwei Elemente nehmen, das Brot und den Saft, dann zeigen wir damit, dass wir einverstanden sind mit dieser Regelung. Wir zeigen, dass wir einverstanden sind. Wir schwimmen alle im selben Boot. Wir gehören alle zum selben. Seht ihr dieses Brot hier? Das ist aus einem Leib geschnitten worden. Aus einem Leib Brot, aus einem Zopf. Ihr alle seid Teil von diesem Brot. Und wenn wir jetzt unseren Teil wieder nehmen und ihn essen, dann sagen wir damit nichts anderes als, ich bin einverstanden damit. Amen. Ja, ich gehöre zu diesem Brot. Ich gehöre zu diesem Blut, das mich reingewaschen hat. Ich gehöre zu Christus, ich gehöre zum Licht, ich bin ein Bürger des Lichts, ich bin ein Bürger der Liebe.